möchte mit uns gerade nochmal still werden, beten, dass wir zur Ruhe kommen. Auch. Lass uns dazu aufstehen, ja. Herr Jesus, wir sind hier, weil wir dein Wort brauchen. Weil wir Licht brauchen. Licht auf unserem Weg, weil wir es oft nicht so klar sehen, weil es für uns oft dunkel ist. Weil wir die Ruhe nicht haben. Zu viel Stress, zu viel Hektik, zu viel Chaos oder zu viel Ärger. Aber eine kurze Begegnung mit dir kann alles verändern. Und darum beten wir auch heute Morgen, dass du durch dein Wort lebendig vor uns erscheinst, dass wir neu über dich staunen können, über deine Größe, wie du dich uns zuwendest und dass du uns hilfst, Herr, dir wirklich zu vertrauen, zu glauben, dass du es wirklich gut mit uns meinst und dass du uns an ein gutes und sicheres Ziel bringen wirst, selbst wenn es durch Stürme geht, in denen wir aber letztlich nie allein sind. Und so bete ich, wenn wir aus diesem Gottesdienst rausgehen, dass wir etwas mehr von deiner Gegenwart wieder erfasst haben, verändert rausgehen, dass dein Wort Spuren hinterlässt für die Ewigkeit in unseren Herzen. So segne du auch diesen Moment, gebrauche du ihn, dass dein Reich gebaut wird. Amen. Setzen wir uns. Ihr Lieben, Marvel Studio. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt. Die jungen Leute werden es sicherlich kennen. Haben ein Marvel Cinema Universe erfunden mit vielen Superhelden und haben damit ganz, ganz groß Geschichte geschrieben, vor allen Dingen gerade in den letzten Jahren. Menschen mögen Superheldengeschichten. Wenn man etwas daraus lernen kann, dann ist es dies. Menschen mögen Superheldengeschichten, auch Erwachsene. Wir lieben Helden. Helden, die im richtigen Moment da sind. Die die nötigen Opfer bringen, um uns zu retten. Irgendwie ist das doch ein Traum, den viele Menschen haben. Dass wenn man in Schwierigkeiten gerät, ein Held, ein Retter da ist im entscheidenden Moment, der das Blatt wendet. Und mit das Schlimmste ist, wenn ein Retter da ist, er aber nicht eingreift. Er nicht rettet. Dann ist Enttäuschung vorprogrammiert. Wir kommen heute an eine Geschichte im Markus-Evangelium, wo selbst die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, eine gewisse Enttäuschung mit Jesus erleben. Denn Jesus war für sie schon so etwas gewesen wie ein Held, der nicht zu schwer war, der jedes Problem lösen konnte. Aber heute kommt ein Problem, wo es aussieht, als kümmert es Jesus nicht. Jesus war für sie schon mehr oder weniger ein Superheld. Nur wussten sie noch nicht, wie mächtig er war. Aber in diesem entscheidenden Moment, wo sie dringendst seine Hilfe, seine Rettung brauchen, liegt Jesus einfach da und schläft. Und die Jünger kommen nicht drum hin, ihm ihre Enttäuschung kundzutun, als er endlich die Augen aufmacht. kümmert es dich nicht, was mit uns geschieht? Da wollen wir heute hin. Ihr Lieben, wir sind im Markus-Evangelium unterwegs. Wir sind im Markus Kapitel 4 unterwegs und wir haben uns dort einige der zentralen Lehren, vor allen Dingen die Lehre über das Himmelreich miteinander angeschaut, die Jesus uns gelehrt hat durch Gleichnisse in Markus 4. Markus 4 beginnt Jesus nämlich in Gleichnissen anzureden, nachdem er in diese Konflikte mit den religiösen Führern am Ende von Kapitel 3 gekommen ist. Und wir kommen jetzt ab Markus 4, 35 bis Markus 6, 6 wieder in so eine Serie von Wundern hinein. Wir haben schon etliche Wunder gesehen im Markus-Evangelium, Kapitel 1 bis 3. Die Wunder, die wir jetzt sehen werden, von Ende 4 bis Ende Kapitel 5, Anfang Kapitel 6, sind sogar noch größere Wunder wie das, was wir schon kennengelernt und gesehen haben. Noch größere Wunder. Wenn ich euch nochmal daran erinnern darf, Markus hat vor allen Dingen zwei Absichten mit seinem Evangelium. Zwei Fragen, die er klären will. Die erste Frage ist die: Wer ist Jesus? Das versucht er mit den ersten, wenn man will, 8 Kapiteln zu erklären. Die zweite Frage: Wofür kam er? Was ist seine Mission? Was ist sein Anliegen? Und das sehen wir dann in Kapiteln 9 bis 16. Also wir sind immer noch in dem Teil unterwegs, wo es um die Frage geht, wer ist Jesus? Das heißt, auch diese Geschichte dient letztlich einzig und allein dazu, die Identität Jesus nicht nur zu erklären, sondern uns nahe zu bringen, dass es persönlich für uns wird. Stillung des Sturmes, habe es genannt. Jesus offenbart seine göttliche Macht über die Natur. Wir gehen dafür, wir kennen alle die Geschichte, ich denke, sehr, sehr gut, weil es doch eine sehr, eine sehr interessante und prägende Geschichte ist, die wir bestimmt schon oft gelesen, vielleicht auch gehört haben. Kinderstunden oder wann auch immer, Markus 4, 35 bis 41. Ja, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, könnt ihr gerne in euren Bibeln mitlesen. Ich lese uns den Text, Markus 4, 35 bis 41. An jenem Tag sagte er zu ihnen, als es Abend geworden war: Lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot, schlief auf dem Kopfkissen und sie weckten ihn auf und sprechen zu ihm: Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen: Warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander: Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Mächtige, dramatische, bewegende Geschichte. Und man fragt sich, was kann man viel aus der Geschichte Neues lernen? Und mehr oder weniger denke ich, dass wir alle das auswendig können oder wissen, was hier passiert. Und wir wissen, dass Jesus hier in besonderer Weise auftritt. Aber wollen wir uns doch einmal hineindenken, was Jesus über sich präsentiert, über seine Herrschaft, über seine Größe, über seine Macht. Wodurch zeigt Jesus in dieser Geschichte besonders seinen Jüngern? Nicht die Menge ist weg. Alles, was hier geschieht, gilt dem engsten Jüngerkreis. Die haben zu erkennen, wer er ist. Die sollen verstehen, wer er ist. Und wie beginnt Jesus, sich seinen engsten Jüngern hier zu offenbaren, seine Herrschaft, seine Macht? 4 Punkte, die ich hier sehe. Einmal durch seine Führung. Durch seine Führung, wie er seine Jünger in Gefahr führt. Durch seine eigene Ruhe zeigt er seine Macht. Durch seine Worte. Und am Ende durch sein Unverständnis über den Unglauben der Jünger. Gehen wir Schritt für Schritt einmal miteinander hier durch. Wie zeigt Jesus seine Macht, seine Herrschaft, besonders seinen Jüngern gegenüber? Wie? Das eine ist durch seine Führung. Wie er führt. Jesus zeigt seine Herrschaft, indem seine Jünger seiner Führung folgen sollen. Und nicht hinterfragen sollen, sondern einfach folgen sollen. Ja? Deutlich in den ersten 2 Versen. An jedem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden ist, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Wir dürfen das nicht verpassen, dass Jesus hier den Befehl gibt. Jesus sagt, macht euch auf, setzt euch ins Boot. Sie waren ja schon im Boot. Jesus hat gerade, er spricht ja von dem einen Tag, das heißt, das war gerade der Tag, wo er diese Gleichnisse über das Himmelreich gebracht hat. Und jetzt entlässt er die Menge. Wahrscheinlich hat er vom Boot ausgelehrt. Wir haben Kapitel 4,1 gesehen, wie er sich ins Boot dort setzt, am See unterwegs ist. Wahrscheinlich ist er gar nicht ausgestiegen, hat gesagt, fahrt weiter, lasst uns direkt übersetzen auf die andere Seite. Jesus ist es, wenn man dann so will, der sie mitten in den Sturm schickt. Der Text sagt es nicht so, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Jesus wusste, was gleich passieren wird. Aber die Jünger vertrauen seiner Führung. Noch! Obwohl es Abend war, obwohl es dunkel war, und obwohl sie die Gefahren des Sees kannten, denn etliche von ihnen, MacArthur sagt sogar wahrscheinlich 7 der Jünger, das heißt, über die Hälfte der Jünger waren Fischer. Und die wussten um die Tücken dieses Sees. Aber nicht einer kommt und hinterfragt das, was Jesus hier befiehlt. Sie vertrauen ihm. Jesus sagt, fahrt mitten über den See auf die andere Seite. Und das noch in der Dämmerung. Sie vertrauen seiner Führung. Ihr Lieben, der See Genezareth hier oben, Norden Israels, ist umgeben von Gebirge oder Bergen. Wenn man das heranzoomt, hier wird Jesus gewesen sein, in Kapernaum. Er setzt über, wir sehen das später, wenn wir in Kapitel 5 unterwegs sind, nach Gerasa. Wo das genau liegt, weiß man nicht genau, aber irgendwo hier an dieser Küste entlang, also entweder diese Strecke, alles, was in diesem Bereich ist, ist das, was sie versuchen, mit dem Boot nachts zu überqueren. Der See Genezareth wird auch Galiläisches Meer genannt oder See von Tiberias. Ist ein interessanter See, weil er liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel und ist damit der tiefst gelegene See in der ganzen Welt. Frischwasserseen. Es gibt nur noch einen, der tiefer liegt. Das ist das Tote Meer, aber das ist nicht Frischwasser. Und das hat ihn auch so interessant gemacht, dass Leute ihn viel studiert haben oder versucht haben, seine Geheimnisse zu entlocken. Noch heute bedient der See Genezareth 50% der Frischwasserversorgung in Israel für die Juden. Damit wird deutlich, wie unendlich wichtig dieser See ist. Das eine ist die Wasserversorgung, aber damals war es noch wichtiger, der Fischfang. Was diesen See nebenbei so einzigartig macht, sind seine plötzlich auftretenden Winde. Ihr könnt hier gut sehen, dass letztlich zum Mittelmeer, das Mittelmeer nur 30, 40 Kilometer vielleicht entfernt war. Das heißt, die Winde vom Mittelmeer oder die Winde vom Meer können leicht über das Land gehen, treffen auf die Berge, schaffen sie es, über die Berge zu kommen. Treffen oft warme und kalte Luft zusammen und das kreiert oft unheimlich starke Stürme. Orkanartige Winde. Man spricht hier von Wellen zwischen 1,50 Meter und 3 Metern, die auf diesem See plötzlich auftreten können. Und dabei ist der See nicht groß. Je nachdem, wie er gefüllt ist mit Wasser, der in der Länge 21 Kilometer, in der Breite 13 Kilometer und gerade mal 43 Meter tief. Dennoch hat er es in sich. Lena und ich waren vor 20 Jahren im Kroatien-Urlaub auf der Insel Ugljan und wir hatten dann von daheim so ein Schlauchboot, so ein Kajak mitgenommen, was wir aufblasen konnten und dann mit Paddeln unterwegs raus aufs Meer. Und wir haben das gerne genutzt und wir hatten so etwas wie eine Mini-Version eines kleinen, plötzlich auftretenden Sturms. Wir paddelten seelenruhig mit unserem Schlauchboot der kroatischen Küste entlang, genossen einfach unsere Zweisamkeit, das schöne Wetter und all das, was man so macht im Urlaub. Und wie aus dem Nichts, wir konnten es nicht sehen, trat plötzlich ein heftiger Wind auf und das ruhige Wasser hatte auf einmal einen Wellengang von mindestens einem halben Meter, vielleicht ein wenig darüber, aber immer noch unter einem Meter. Und dann ging es nur noch hoch und runter, links und rechts. Und das Gefühl, das du dann hast, ich weiß gar nicht mehr, in welche Richtung ich mich bewege. Solange das Wasser ruhig ist und du paddelst und du ruderst, hast du noch einen Eindruck, okay, ich bewege mich vom Land auf das Land zu oder vom Land weg. Aber wenn alles unruhig ist, verlierst du dieses Gefühl. Und ein bisschen Panik trat auf. Schaffen wir es noch? Zum Ufer. Alle, die auf dem See waren, haben versucht, das Ufer zu erreichen. 0,0 war der See leer. Wir waren eine der Letzten. Wir haben es dann schließlich auch geschafft. Aber letztlich nur, weil Leute vom Land aus uns entgegenkamen und uns herausgezogen haben aus dem Wasser. Und das war nur ein Wellengang von einem halben bis einem Meter. Das war ein kleiner Sturm. Aber was ist, wenn der Sturm um ein Vielfaches heftiger ist? Was ist dann? Und man viel weiter von der Küste entfernt ist, als das, was wir waren. Wir waren vielleicht 100 Meter von der Küste entfernt und hatten schon zu kämpfen. Das kann wirklich zu einem echten Überlebenskampf werden. lebensbedrohlich. Und dass dieser Sturm kein gewöhnlicher Sturm war, sehen wir an der Reaktion der Jünger. Jeder hatte mit Todesangst zu kämpfen, obwohl sie den See Genezareth kannten. Sie waren täglich auf diesem See unterwegs gewesen. Sie kannten die Tücken des Sees. Jesus war Zimmermann. Der war nicht täglich unterwegs auf dem See gewesen. So heftig muss der Sturm gewesen sein, dass selbst erfahrene Seebären einknicken. Was bedeutet das für unsere Geschichte heute? Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass es absolut keinen besseren Platz für unseren Herrn Jesus gab, um seine Macht über die Natur zu demonstrieren. Lasst uns einfach mal darüber nachdenken. Nirgendwo, ihr Lieben, in Israel wurde die Natur so entfesselt wie auf dem See Genezareth. Nirgends konnte Jesus seine Macht so deutlich demonstrieren wie hier. Und diese Gelegenheit nutzt Jesus, damit seine Jünger etwas über ihn lernen und erfahren. Jemand sagte mal, da ist kein größeres Zeichen der Impotenz menschlicher Kraft im Angesicht der Natur. Da ist kein größeres Symbol der Unkontrollierbarkeit, kein größeres Symbol für Raserei und Chaos als die tobende See. Das Symbol für Chaos schlechthin. Und deswegen, ihr Lieben, ist die ungestüme See auch der beste Platz hier im Angesicht völliger Ohnmacht, menschlicher Ohnmacht, wo Jesus zeigen kann, wer er ist. Und das macht dieses Wunder einzigartig. Es ist das erste Naturwunder im Markus-Evangelium. Erleben und damit sie wirklich beginnen, darüber nachzudenken, wer Jesus ist. Weil sie haben ja schon viel von Jesus gesehen. Aber dass das wirklich persönlich wird, wer Jesus ist, schickt Jesus sie in den Turm, in den Sturm. Er führt sie in den Sturm. Ich denke bewusst. Gerade war noch alles schön ruhig, angenehm und gemütlich und im nächsten Moment befinden sie sich im lebensgefährlichen Sturm. Ihr Lieben, Jesus führt sie nicht über sicheren Landweg. Ja, wenn Gerasa hier an dieser Stelle ist, 50, 52 Kilometer, das ist alles, was der See im Umfang hat. Das heißt, sie hätten mit Leichtigkeit diese 12, 15 Kilometer auch zu Fuß gehen können und wären in 2, 3 Stunden dort gewesen. Aber nein, Jesus schickt sie über den See. Auf Land wären sie sicher gewesen. Aber Jesus schickt sie über die See. Ihr Lieben, das ist das, womit wir rechnen müssen, nicht wahr? Wenn Jesus uns wirklich persönlich werden soll, wenn wir wirklich erfassen sollen, wer Jesus ist, dann müssen wir damit rechnen, dass Jesus uns unsichere Wege schickt. Auch wenn daneben ein sicherer Weg ist. Aber das ist der einzige Weg, um ihn zu entdecken, ihn kennenzulernen. Und Jesus benutzt hier seine Autorität, seine Herrschaft, seine geistliche Autorität und führt sie in den Sturm. Das ist ein Teil, wie Jesus seine Herrschaft offenbart, durch seine Führung. Für uns oft eine gefährliche Führung. Zumindest empfinden wir es so. Wer ist Jesus? Wie zeigt er seine Macht, seine Herrschaft, gerade gegenüber seinen Jüngern? Durch seine Führung. Durch seine Führung in die Gefahr. Zweitens, durch seine Ruhe. Wie zeigt Jesus seine Macht? Durch seine Ruhe. Jesus bleibt innerlich vollkommen ruhig, während es um ihn herum tobt. Die Verse 37 und 38. Es erhebt sich ein heftiger Sturmwind und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kissen und sie wecken ihn auf und sprechen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Ich glaube, ihr Lieben, dieser Punkt ist sehr, sehr wichtig, weil wir oft bewusst oder unbewusst eine Anforderung an die Macht Jesu stellen. Dass nämlich die Macht Jesu kompatibel sein muss zu den Lebensschwierigkeiten und den Stürmen, in denen wir stehen. Wo wir drin versinken. Aber Jesus Stille bedeutet nicht, ich denke, das will Markus uns hier sagen, Jesus Stille bedeutet nicht, dass er sich nicht um uns kümmert. Als die Jünger sich in ihrer Not dem zuwenden, sagen sie nicht einfach zu Jesus, Meister, tu was. Das hätten wir ja noch verstanden, Meister, tu was, bitte tu was. Sie gehen einen Schritt weiter. Lehrer, kümmert es sich nicht, dass wir untergehen, dass wir zugrunde gehen. Ihr Lieben, das ist ein handfester Vorwurf an Jesus. Siehst du nicht, was wir leiden? Siehst du nicht, wie dreckig es uns geht? Und das kümmert dich nicht? Du bist nebenan und das kümmert dich nicht? Ihr Lieben, so unwillig haben wir die Jünger gegen Jesus noch nie gesehen. Aber das ist eben erst, wenn wir durch den Sturm gehen. Was sagen die Jünger damit zu Jesus? Sie sagen, Herr, wir dachten, wenn du schon bei uns bist, dann würden solche Dinge nicht passieren. Wir dachten, wenn du schon bei uns bist im gleichen Boot, dann würden wir nicht untergehen. Wir dachten, wenn wir schon deine Nachfolger sind, dann haben wir vielleicht mal Probleme, kleinere Probleme, aber nicht solche. Nicht diese Art. Jesus, wir sinken, das ist eine Sache von Leben und Tod. Sie sagen damit, der Sturm, Jesus, ist inkompatibel in unserem Denken mit deiner göttlichen, fürsorglichen Macht für uns. Das ist inkompatibel, das passt nicht. Und wenn wir dir nicht egal sind, dann würdest du das nicht zulassen. Und wenn du das zulässt, dann sind wir dir egal. Merken wir die tiefere Frage, die dahinter steckt, die die Jünger an Jesus richten. Diese vorwurfsvolle Frage. Warum schläfst du mitten im schlimmsten Sturm unseres Lebens? Warum lässt du es überhaupt zu? Und wenn wir ehrlich sind, ihr Lieben, sind das doch genau die Fragen, die wir auch manchmal haben. Und die viele Menschen um uns herum haben. Kümmert es Jesus überhaupt, wie es mir gerade geht und wo ich gerade drin stecke? Das ist eine Sache der Menschen, die besonders eng in Beziehung mit Jesus leben, die Jünger. Nicht die große Masse, zu der Jesus gerade noch gepredigt hat, sondern die Menschen, die nahe bei Jesus sein wollen. Dreh- und Angelpunkt ist hier, ihr Lieben, dass sie sinken und dass sie dabei untergehen, während Jesus schläft. Ich weiß nicht, wie lange die Jünger gekämpft haben. Ich denke, sie sowieso gedacht haben, meine Zeit, Jesus muss doch irgendwann aufwachen, bei dem Wellengang, bei dem Lärm, bei dem Geschreie, bei dem Gezetere. Aber nein, Jesus hat die Ruhe weg. Er schläft. Keine Reaktion. Die denken sich, das gibt's doch nicht. Seelenruhig schläft er. Ihr Lieben, diese Geschichte lehrt uns nicht nur Jesu Macht, sondern sie lehrt uns auch die Gegensätzlichkeit zwischen Jesus und seinen Nachfolgern. Das ist das, was diese Geschichte uns auch lehrt, zwischen Jesus und uns. Diese Geschichte offenbart viel über seine Nachfolger, die noch viel zu lernen haben. Denn, ihr Lieben, letztlich, wir sind oft unruhig, wo wir ruhig sein könnten und ruhig, wo wir unruhig sein müssten. Interessant ist, wenn es mal zu dem Punkt kommt, wo Jesus unruhig und gestresst ist, im Garten Gethsemane, da schlafen seine Jünger. Aber wenn Jesus im Sturm ihres Lebens schläft, da schieben sie Panik und können nicht verstehen, dass Jesus so ruhig sein kann. Diese Geschichte wird hinterfragt, unseren emotionalen Stresslevel, unsere Ruhe und unsere Unruhe. Wir sind oft unruhig, wo wir ruhig sein könnten und ruhig, wo wir unruhig sein müssten. Warum konnte Jesus so ruhig sein im Sturm? Weil er Vertrauen hatte. Vertrauen in seinen Vater. Die Frage ist, wann sind wir voll Panik? Und wann können wir seelenruhig schlafen, während echte Gefahr droht, Versuchung im Anmarsch ist? Wer ist Jesus? Wie zeigt er seine Macht, seine Herrschaft, besonders gegenüber seinen Jüngern? Er zeigt es durch seine Führung. Er zeigt es durch seine Ruhe. Und drittens, er zeigt es durch seine Worte. Man kann nicht sagen Wort, aber es sind fast, es sind eben zwei Worte hier, die Jesus an dieser Stelle gebraucht. Worte, die Jesus in das Chaos, in den Sturm hineinspricht und was diese bewirken. Das ist ja das eigentliche Wunder. Jesus braucht nur wenige Worte, um den großen oder den größten Sturm zu bändigen. Vers 39. Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See: Schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Was jetzt passiert, ihr Lieben, hat die Welt noch in keinem Wunder gesehen. Das ist einzigartig. Das ist ein Naturschauspiel von einem Ausmaß, das niemand jemals so erlebt hat. Wo ein Mensch die Natur bändigt, mit wenigen Worten eine tobende Natur und sie völlig zur Ruhe bringt, von einem Moment auf den nächsten. Das ist wirklich eine neue Größenordnung an Wunder, die wir hier im Markus-Evangelium sehen. Das ist größer als das, was wir bisher gesehen haben. Eine neue Kategorie von Wundern. Es gibt vielleicht nur ein Ereignis, so sagt Lane, deutet er an, im Alten Testament, das mit dem vergleichbar wäre oder wo wir Vergleiche ziehen können. Wo Gott ein Naturschauspiel die Natur benutzen, um ein gewaltiges Wunder durch Macht, durch einen Menschen. Wo er Wind und Meer gebraucht. Welches Ereignis war das? Der Durchzug durch das Rote Meer. Der Durchzug durch das Rote Meer. Nirgends offenbart Gott mehr seine Kraft über die Natur als durch die Teilung des Roten Meeres. Wodurch er die Juden rettet, aber die Ägypter umkommen lässt. Und die Hebräer den Ägyptern endlich ein für alle Mal Lebwohl sagen können. Oder auf Nimmerwiedersehen. Gott bezwingt hier den Wind und die See in einmaliger Art und Weise und schafft eine einmalige Rettung. Und das ist sehr ähnlich dem, was wir hier sehen. Wieder durch einen Menschen, Wind und See, eine einmalige Rettung. So dass die Jünger am Ende fragen und fragen müssen, wer ist dieser? Ich weiß es nicht, ob die Jünger diese Verbindung gemacht haben, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sie innerlich diese Verbindung, diese Parallele gezogen haben, meine Zeit. Das ist doch nur, wenn überhaupt, vergleichbar mit dem, was unsere Väter dort am Roten Meer erlebt haben, wo die Ägypter hinten im Rücken standen und sie verloren waren und sie auch geschrien haben zu Mose, warum hast du uns hierher geführt, lässt du uns in Ägypten gelassen und auch gemeckert und gemurrt haben. Da schon. Sehr ähnlich dem, was hier ist.
Paulus ist auch in die See gekommen.
Paulus ist auch in die See gekommen.
Jonah.
Mhm. Jesus klärt das mit ganz wenigen Worten. Mose hat das noch wesentlich dramatischer gehabt und gemacht mit seinen Leuten. Ja? Ist das nicht das Wort, das wir schon in Ägypten zu dir geredet haben? Lass ab von uns, wir wollen den Ägyptern dienen. Es wäre nämlich besser für uns, den Ägyptern zu dienen, als in der Wüste zu sterben. Mose aber antwortet dem Volk, fürchtet euch nicht. Steht und seht die Rettung des Herrn, die er für euch bringen wird. Denn die Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr weiterhin in Ewigkeit nicht mehr sehen. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Da ist auch richtig Drama pur, aber bei Jesus ist das ganz wenig. Jesus tritt auf und sagt, schweig, sei still. Keine Vorbereitung der Jünger. Er kümmert sich gar nicht mal in dem Moment um die Jünger. Sagt nicht, passt jetzt auf, was ich jetzt tun werde. Nein. Schweig, sei still. Und von einem Moment auf dem nächsten passieren zwei Wunder, nicht eins. Bekommt ihr das mit? Hier passieren zwei Wunder, nämlich was für zwei Wunder? Jesus bedroht den Wind und die See. Von einem Moment auf den nächsten. Kein Wind und eine ruhige See. Jeder weiß, wenn du in einem Sturm auf der See bist, zumindest die Leute, die an der See wohnen, und selbst wenn der Wind aufhört, dann ist die See immer noch unruhig. Das dauert, bis die See sich beruhigt hat, die aufgewühlte See. Aber hier ist beides gleichzeitig mit einem Wort von Jesus gebändigt. Und es entstand eine große Stille. Was heißt das für uns, wenn wir das anwenden wollen auf unsere Lebensstürme? Was heißt das für uns? Markus versucht uns hier zu sagen, in Wahrheit spielt es keine Rolle, wie ungestüm die Kräfte sind, die in deinem Leben gerade am Wirken sind. Es spielt keine Rolle, wie verdreht, wie verzwickt und wie vermasselt du dein Leben vielleicht ansiehst, was dein Leben ist, was immer dein Problem ist. Markus sagt, es ist kein Gegner für Jesus. Es ist absolut kein Gegner für Jesus, kein ebenbürtiger Gegner. Und Markus will, dass wir das über Jesus verstehen. Egal welches Problem wir haben, es ist kein ebenbürtiger Gegner für Jesus. Das ist noch nicht mal ein Sparingspartner für Jesus, dieser Sturm hier, an dem Jesus üben kann. Nein, Jesus muss nicht üben. Ihr Lieben, vielleicht müssen wir uns das einfach mal jeden Morgen sagen, wenn wir es nicht schaffen, aus dem Bett zu kommen, weil die Last des Alltags oder die Last des Lebens einfach uns zu schwer niederdrückt. Uns selbst sagen, meine Last, meine Probleme, das ist alles kein Gegner für Jesus. Sie stellen kein Hindernis, keine Gefahr, keinerlei Herausforderung für Jesus dar. Vielleicht machen wir das, wenn wir es nicht mehr schaffen, aufzustehen, uns daran zu erinnern. No match for Jesus. Wer ist Jesus? Wie zeigt er seine Größe, seine Herrschaft? Er zeigt es durch seine Führung, wo er seine Autorität gegenüber den Jüngern gebraucht. Er zeigt es durch die Ruhe, die er verkörpert, mitten im Sturm. Er zeigt es durch seine Worte, durch ein paar wenige, aber mächtige Worte, die alles verändern, von einem Moment auf den anderen. Aber ich denke auch, das Letzte, er zeigt es auch durch sein Unverständnis. Seine Schelte gegenüber seinen Jüngern. Die, die ihm nahe sind. Jesus zeigt sich beunruhigt über den Glaubenszustand seiner Nachfolger. Und er sprach zu ihnen, warum seid ihr furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Nachdem Jesus den Wind und die Wellen bedroht hat, so könnte man sagen, dreht Jesus sich um und, möchte nicht sagen, bedroht die Jünger, aber tadelt. Die Jünger ist sofort das Nächste, was er tut. Das Letzte, was er tut in dieser Geschichte. Ihr Lieben, das ist etwas, das macht mich nervös, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich meine, Jesus ist so rücksichtsvoll, nicht wahr? Jesus ist so rücksichtsvoll mit Menschen, die in Problemen stecken. Immer und immer wieder sehen wir das. So sanft, so liebenswürdig, wie er mit der Frau am Jakobsbrunnen umgeht. Oder so sanft, wie er mit der Frau umgeht, die man auf frischer Tat im Ehebruch ertappt hat. Und geduldig, wie er mit den Zöllnern und Sündern umgeht, ist unglaublich. Aber hier an diesem Punkt zeigt Jesus noch nicht einmal Sympathien. Mit der Person, die sagt, Jesus, wenn ich doch ein Christ bin, dann sollte ich doch diese Probleme in meinem Leben eigentlich nicht haben. Jesus ist an dieser Stelle diesen Menschen gegenüber nicht besonders verständnisvoll und nicht besonders mitfühlend. Und die Frage ist, warum? Warum ist Jesus an dieser Stelle scheinbar so hart? gerade denen, die ihnen am nächsten sind, gegenüber. Ich weiß nicht, ob das Beispiel hilft, aber ich kann mir das ein Stück weit nur über so ein Beispiel erklären, wenn man ein undankbares eigenes Kind vielleicht hat. Ein Kind, das man über Jahre immer gegeben hat und gibt und gibt und gibt und alle Bedürfnisse stillt, die das Kind hat und was es auch immer wieder braucht. Und man sich selbst immer wieder zurücknimmt. Und dann kommt irgendwann der Zeitpunkt, wo du dich dem Kind entgegenstellst und einmal Nein sagst zu etwas, was das Kind haben will. Und dann möglicherweise schaut dich dieses Kind an und sagt, da, siehst du, jetzt habe ich den Beweis. Du liebst mich nicht wirklich, weil sonst würdest du mir das geben. Ich glaube, an der Stelle ist es nicht mehr richtig, mitfühlend mit diesem Kind wirklich zu sein. Oder verständnisvoll zu reagieren und zu sagen, oh mein liebes Kind, ich verstehe dich ja so, dass du dich jetzt so darüber ärgerst. Ich denke, an dieser Stelle würde ich das Kind anschauen und sagen, warte mal eine Minute. Weißt du, ich habe mein ganzes Leben immer wieder unterbrochen für dich und dir immer wieder gegeben, was du brauchst. Und jetzt kommst du einmal an einem Punkt, wo du das nicht bekommst, was du willst, und du beurteilst daran meine Liebe zu dir. Und sagst, das ist der Beweis, dass ich dich nicht wirklich lieb habe. Mein liebes Kind, du hast meine Liebe noch gar nicht verstanden. Und du vertraust mir nicht wirklich. Im Moment fühle ich mich von dir gebraucht. Nur so kann ich mir ein Stück weit diese Reaktion von Jesus erklären. Wie gesagt, Jesu Reaktion ängstigt mich ein wenig, weil auch ich die Tendenz habe, in Stürmen die Frage an Gott zu richten und zu sagen, kümmert es dich nicht, was ich gerade durchgehe, wie es mir geht? Kümmert es dich nicht? Dass Jesus hier so hart reagiert, verstehe ich als mehr wie eine Art Gegenvorwurf, wo Jesus sagt, Ralf, kümmert es dich? Dich nicht, was ich bereits alles getan habe für dich? Kümmert es dich nicht? Ich denke, das, was Jesus hier versucht zu sagen, ist, wenn du mit der falschen Prämisse startest, was meine fürsorgliche Kraft dir gegenüber angeht, wenn du mit der falschen Prämisse, mit den falschen Glaubensgrundsätzen startest, dann werden auch deine Schlussfolgerungen falsch sein. Dann werden die auch falsch sein, unzweigerlich. Wenn die Denkvoraussetzung falsch ist, ist die Schlussfolgerung falsch. Auf den Punkt gebracht, sagt Jesus, nein, ihr seid mir nicht egal. Ihr seid mir nicht egal. Es kümmert mich, wie es euch geht. Und wie es euch gerade geht. Ich habe die Macht und dennoch kannst du sinken. Ich habe die Macht und dennoch werden die Stürme kommen. Frage ist, was ist denn ein richtiger Umgang mit Lebensstürmen? Wie kommen wir denn dahin, einen richtigen Umgang zu finden? Was hätten denn die Jünger tun können, damit Jesus nicht so auf sie am Ende reagiert? Was haben sie verpasst? Punkte zum Ende. Fokussiere dich auf die Dinge, die du von Jesus bereits weißt. Ja, wenn Jesus sagt, habt ihr immer noch keinen Glauben, dann redet ja Jesus von dem Glauben, den die Jünger ja bereits schon an ihn haben, weil sie ihn ja schon gesehen haben in Aktion. Sie wissen ja schon, dass er Macht besitzt. Nur in diesem Moment, als die Wellen ins Boot schlagen, ist das wie weggewischt. Und sie fokussieren sich nicht mehr auf das, was sie bereits über Jesus gelernt haben, was sie schon kennen. Ich denke, darum fehlte ihnen an dieser Stelle dann noch das Vertrauen in Jesus. Das Zweite. Du musst glauben wollen. Du musst glauben wollen. Wenn Jesus den Jüngern hier den Vorwurf macht bezüglich ihres Glaubens, dann sagt Jesus auch damit, ihr habt bereits alles, was nötig ist, um dieser Situation zu begegnen. Wo ist euer Glaube? Holt ihn raus! Benutzt ihn! Versteck ihn nicht. Er sollte jetzt gerade hier sein. Darum, ihr Lieben, Glauben ist nicht einfach etwas, was man geschenkt bekommt, was manche manchmal so verstehen, was einem automatisch in den Schoß gelegt wird. Und dann ist es da. Und wir hoffen, wenn solche Momente in unserem Leben kommen, dass dann der Glaube da ist. Aber Jesus sagt, nein, ihr müsst was dafür tun. Holt euren Glauben raus. Wir müssen glauben wollen, damit er dann auch da ist, wenn wir ihn besonders brauchen. Das Dritte, was ist der richtige Umgang mit den Lebensstürmen, wenn wir in sie geraten? Wie können wir richtig damit, ich meine, das konnten die Jünger noch nicht, aber das können wir sind im Vorteil gegenüber den Jüngern. Denk an Jesu Leiden und Sterben für dich. Denk über Jesu Leiden und Sterben für dich nach. Wenn Jesus bereit war, im Bild gesprochen, Trillionen von Euros für dich auszugeben von Herzen, um dich zu retten, glaubst du dann wirklich, dass er auf der anderen Seite geizig sein wird? Und dir Dinge missgönnen wird und sie dir nicht gönnt, die Sicherheit, nach der du dich sehnst? Wenn Jesus dir in diesem Moment etwas vorenthält, was dir vielleicht gerade jetzt unglaublich wichtig ist, dann tut er das letztlich nur, weil er tiefere, aber immer noch liebevolle Absichten verfolgt, die wir vielleicht im Moment nicht blicken. Aber sein Leiden und Sterben bewahrt uns davor, mit schnellen, oberflächlichen Vorwürfen zu kommen. Was können wir tun? Im Umgang mit den Lebensstürmen, in denen wir geraten. Geh zu seinem Wort, lies sein Wort. Schau in dieser Geschichte und dann staune, was ein paar Worte, nur zwei Worte von Jesus vermögen. Jesu Worte sind mächtig. Es braucht nicht viel, ihr Lieben, von Gottes Wort. Aber wir brauchen es. Wir brauchen es. Und wir müssen es mit unserem Herzen hören. Das ist es, was uns vorbereitet auf die Lebensstürme. Und das Letzte, lerne, dass Jesus seine Leute oft durch den Sturm und nicht vor dem Sturm rettet. Oft durch den Sturm. Adoniram Judson war einer der ersten baptistischen Missionare im Ausland. Nach Indien ist er gereist, der viel Leid ertragen musste, weil man ihn für eine gewisse Zeit inhaftierte, unschuldig. Er fiel in tiefe Mutlosigkeit und Trauer nach dem Tod seiner Tochter. Und nur wenige Monate später, noch während seiner Gefangenschaft, verstarb auch seine Frau. Sein Schmerz wurde dadurch noch verschlimmert, dass er nicht bei seiner Frau sein konnte, während sie an ihrer Krankheit litt, die zum Tode führte. Er wurde regelrecht geflutet mit Wellen geistlicher Verzweiflung. Und er klagte, Gott ist für mich der große Unbekannte. Ich glaube an ihn, aber ich finde ihn nicht. Lieben, das Wunder der Sturmstillung lehrt uns nicht geduldig zu warten, bis Jesus endlich unsere Probleme löst. Das ist nicht, was diese Geschichte uns mitgeben will. Wir können keine Wunder erwarten, wo alle unsere Lebensstürme gestillt werden. Stürme sind Teil des Lebens und jeder Seemann weiß das. Es gibt keine sturmlose See, es gibt sie nicht. Stürme werden immer kommen. Das Leben besteht aus Stürmen. Und Stürme treffen unser Leben und es kann so plötzlich kommen. Von einem Moment, wo gerade noch alles gut war und die Sonne scheint, und im nächsten Moment stehen wir mitten im Sturm und wir wissen nicht, was uns geschieht. Die Hölle bricht um uns los. Lena und ich hatten einen wunderbaren Urlaub die letzten Wochen in Italien. Alles war wunderbar. Wir kommen nach Hause und eine der ersten Nachrichten ist, Papa ist im Krankenhaus. Hat Probleme mit seinem Gleichgewicht, kann nicht mehr stehen. Und sofort der Gedanke, heißt das jetzt auch noch Abschied von meinem Vater auch noch in diesem Jahr nehmen, wo wir gerade die Mutter beerdigt haben? Aber so ist das Leben, nicht wahr? So ist das Leben. Von einem Moment auf den anderen kann sich alles ändern. Ihr Lieben, Christsein ist kein Zufluchtsort vor den Unsicherheiten dieser Welt. Diesen absolut sicheren, ruhigen Platz werden wir in dieser Welt nicht finden. Und diese Geschichte lehrt das auch nicht. Den sichersten Platz, das ist das, denke ich, was Markus versucht uns zu sagen. Den sichersten Platz finden wir nur in Jesus. Nur bei Jesus. In seiner Nähe. Aber dort können wir eine Gelassenheit finden, wie ihn diese Welt nicht kennt und auch nicht geben kann. Darum lasst uns lernen, dass Jesus seine Leute oft durch den Sturm und nicht vor dem Sturm